Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls-Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovation Capabilities sprechen. Dabei darf ich Manuel Hausmann, Innovationsmanager bei der Bertrand AG im Podcast begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Martin, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, aber heute haben wir es endlich geschafft. Ich freue mich sehr, weil wir uns ja doch auch schon eine ganze Weile kennen. Und heute haben wir mal die Gelegenheit, ganz speziell auf dieses spannende Thema der Innovationsfähigkeiten, speziell bei Dienstleistern zu schauen. Weil ich glaube, das ist oft ein Thema, was gar nicht so sehr im Fokus steht. Ich glaube, viele schauen immer natürlich auf die produzierenden Unternehmen oder auf die Tech-Firmen, aber gar nicht so sehr eigentlich auf die Dienstleister, die oft natürlich auch gewisse Entwicklungs-, Schritte auch tun, ja, oder auch Vorarbeiten leisten, damit auch gewisse Innovationen überhaupt in den Markt kommt. Bevor wir da aber dann thematisch auch in die Tiefe gehen, ich hatte schon vorgestellt, Innovationsmanager, ich glaube, so ein gewisses Bild hat man da, was diese Menschen tun, aber ich glaube, das Beste ist, wenn du einfach mal schilderst, was ist das so überhaupt für eine Rolle, was tust du da den ganzen Tag und dann auch, wie bist du da überhaupt hingekommen?
Ja klar, also Innovation ist natürlich ein spannendes Feld und geht oft einher mit einer entsprechenden Vita. Also Ich bin ursprünglich Volkswirt. Ja, denkt man, okay. Das ist ganz weit weg vom Innovationsmanagement oder vom Thema Innovation. Bei uns wird bei den Volkswirten dann aber immer der Schumpeter aus der Schublade geholt, die Kraft der schöpferischen Zerstörung.
Sehr gut,
und das hat mich dann echt interessiert und hatte dann die Möglichkeit, neben dem volkswirtschaftlichen Themen mir auch das Thema Intrapreneurship anzuschauen. Und ja, das hat mich so gefesselt und da habe ich gedacht, komm, da schaust du jetzt mal näher rein und bin dann auch in der Richtung geblieben. Bin jetzt seit 10 Jahren im Bereich Corporate Innovation, Startups hier in der Region Stuttgart unterwegs. Habe dann nach meinem VWL-Studium, das jetzt übrigens Zukunftsökonomie heißt. An der Hochschule Esslingen noch Innovationsmanagement studiert, im Masterstudiengang beim Professor Faas. Und das war für mich absolut das Richtige, weil wir einfach auch merken und ich glaube, da bist du ja und mit der OMM Solutions auch hier im Stuttgarter Umfeld ja genau an der richtigen Stelle, dass wir das Thema Innovation brauchen. Und dann auch gute Innovationsmanager in die Unternehmen gehen müssen, um den Unternehmen zu helfen, in Zukunft einfach auch so erfolgreich wie heute zu sein, beziehungsweise dann auch Neues zu schaffen, um einfach in der heutigen globalen Welt auch eine gute Position zu haben. Und konkret heißt es, ich bin bei Bertrand verantwortlich für unseren zentralen Innovationsprozess, den wir vor einigen Jahren eingeführt haben. Und da haben wir das ganz klare Ziel, einfach unsere Stärken zu sammeln, zu konzentrieren und im Rahmen von einem strukturierten Vorgehen hier wertvolle Innovationen, also wo wir ganz klar auch einen Kundennutzen sehen, entsprechend zu entwickeln. Erfolgreiche Innovationen auch im Dienstleistungsbereich dann hervorzubringen.
Da wollen wir nachher auch gleich noch tiefer reingehen, weil es ist ja, allein schon, überhaupt so einen Prozess zu entwickeln, zu etablieren, ist, glaube ich, schon auch eine große Leistung. Bevor wir da auch nochmal tiefer reingehen, du hast Esslingen angesprochen, ich glaube, es ist ganz spannend, es gibt ja nicht so viele spezialisierte Masterstudiengänge, musste ich inzwischen auch lernen, wo man wirklich Innovationsmanagement studieren kann. Die Kombi ist natürlich dann super spannend, wenn du natürlich einerseits volkswirtschaftlich drauf schaust, weil Innovation ja schon auch, Stichwort Innovationspolitik und so, ja schon erstmal auch ein Metathema ist, Stichwort Rahmenbedingungen, aber dann eben auch auf der Mikroebene zu überlegen, wie können eigentlich Unternehmen dann, oder was können Unternehmen tun, um doch wirklich zu innovieren. Also es ist natürlich dann spannend, wie du dann da deinen Weg gegangen ist. Bertrand, glaube ich, vielen bekannt, zumindest hier aus der Region, wahrscheinlich nicht allen. Kannst du mal ein bisschen schildern, umreißen, wer Bertrand ist? Wie groß ist Bertrand? Was macht ihr eigentlich im Detail? Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, ich bin schon mal ganz froh, Martin, dass du Bertrand richtig ausgesprochen hast.
Also oftmals. was sagen sonst die Menschen?
Ja, oftmals denken, also wird gedacht, wir sind ein französisches Unternehmen.
Also
Bertrand, ist sehr gern ausgesprochen, aber wir sind ganz klar in den ein Unternehmen mit schwäbischen Wurzeln, also Bertrand, auch richtig ausgesprochen. Wir sind ein eigenständiger und internationaler Engineering-Dienstleister und haben eine langjährige Automotive-Expertise. Da kommen wir her, beschäftigen uns aber heute auch mit Themen in der Luftfahrt oder im Maschinenbau, teilweise auch in der Medizintechnik. Ja, und Genau, sind Partner für unsere Kunden, um mit unseren Kunden zusammen die bestmögliche Lösung zu entwickeln, sei es im Automotive-Bereich oder in der Luftfahrt, im Rahmen von teilweise wirklich kompletter Projektverantwortung, aber auch bei Teilentwicklungsschritten. Und ist ein wirklich sehr spannender Bereich, weil es wirklich eine ganze Bandbreite an Themen und Branchen ist, die wir adressieren.
Das musste ich auch lernen. Ihr seid ja nicht, also ihr habt ein Headquarter in der Nähe von Stuttgart, aber es ist ja nicht so, dass alle dort sitzen, sondern ihr sitzt ja sehr dezentral auch bei euren Kunden zum Teil. Ne? Das ist doch auch so ein bisschen eine Besonderheit, glaube ich, auch von Bertrand, dass ihr da, Stichwort Dienstleister, auch wirklich sehr, sehr nah an den Kunden dran seid, oder?
Genau, das Thema Nähe am Kunden ist ein zentraler Stack, den wir als Unternehmen haben, das uns hier in Deutschland oder in Europa dann auch wirklich sehr erfolgreich gemacht hat. Ist jetzt natürlich auch eine Herausforderung, da das Thema Globalisierung, was ich vorher angesprochen habe, natürlich auch uns hier in dem Kontext tangiert. Und wir momentan auch zum Beispiel schauen, wie wir unseren Global Footprint weiter steigern. Also unser Headquarter ist in Ehningen bei Böblingen. Aber wir sitzen in Deutschland auch an allen großen Standorten unserer Kunden, also klassischerweise, wo unsere Kunden ihre großen Automotive-Werke haben.
Ja.
Das heißt in Ingolstadt, in Wolfsburg, in München oder auch in Köln zum Beispiel.
Jetzt hast du auch schon gesagt, Engineering-Dienstleister, da können sich, glaube ich, viele Menschen wahrscheinlich manchmal gar nichts drunter vorstellen. Ich musste ganz am Anfang auch von meiner Karriere so ein bisschen erst lernen, OEM klingt immer toll, aber dann sieht man mal hinter die Kulissen und versteht eigentlich erstmal die Zulieferindustrie, dann versteht man aber auch dieses Ganze, wer entwickelt eigentlich die gewissen Dinge, wer macht die ersten Schritte. Musste dann auch lernen, dass natürlich das manchmal gar nicht die OEM selber machen, sondern dass natürlich erstmal am Anfang auch viel ausgelagert ist. Erstens, wie groß seid ihr da? Also mit was für einer Mannschaft macht ihr das? Und in der Regel, wo beginnt so ein Projekt? Und ist es auf Software und Hardware bezogen? Oder also Entwicklung heißt ja erstmal alles eigentlich, oder?
Genau, also wir sind mittlerweile 14.000 Mitarbeitende weltweit. Natürlich der größte Anteil noch in Deutschland. Aber wie gesagt, schauen wir gerade auch, wie wir uns da international dann breiter und stärker aufstellen. Und was heißt Entwicklung eigentlich oder Engineering? Also wir sind Partner für unsere Kunden entlang des kompletten Produktentwicklungsprozesses. Also von A bis Z können wir die verschiedensten Bereiche oder Gewerke dann auch bedienen mit einer sehr, sehr großen Bandbreite. Ich glaube, das können so wenige, auch mit der Expertise, die wir haben. Und adressieren zum Beispiel hier Themen bei der Hardwareentwicklung, also haben auch viele Testzentren, wo wir hier physische Tests anbieten können, in Süddeutschland, in Norddeutschland, um hier auch die Kundennähe dann entsprechend zu wahren. Aber nicht nur das Physische wird von uns adressiert im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses, sondern wir unterstützen zum Beispiel auch beim Thema Software, haben zum Beispiel auch eine UI-UX-Abteilung, wo wir entsprechend hier auch unterstützen, wie Bedienkonzepte zum Beispiel aussehen können, was ja auch ein ganz großes Trendthema ist.
Ja.
Auch im Kontext Elektromobilität oder auch in der Luftfahrt, in der Medizintechnik, wie so die Schnittstelle Mensch-Maschine funktioniert und sind sogar auch im Aftermarket aktiv, was jetzt vielleicht wenige von einem Dienstleister erwarten, der sich jetzt auf das Thema Engineering spezialisiert hat und vom Automotive-Gedanken herkommt.
Jetzt ist ja auch ganz spannend, weil wenn man eben sagt, okay, Engineering-Dienstleister heißt ja, ihr denkt gewisse Dinge vor, ihr zeigt vielleicht eine gewisse technische Machbarkeit, da könnte man ja schon ad hoc sagen, ja, das ist ja dann möglicherweise Innovation, weil wenn eben eine neue Produktanforderung kommt, dann werdet ihr eben gefragt und dann überlegt ihr euch was, wenn ich jetzt mal ganz so verkürze. Trotzdem wird man ja deswegen nicht automatisch ein innovatives Unternehmen sein, nur weil man möglicherweise diese Art von Projekten hat. Und das ist, glaube ich, doch das Spannende dann, wo man vielleicht auch dieses Spannungsfeld merkt, dass man eigentlich in der Dienstleistung gegenüber Kunden eher schon was Innovatives macht, aber das nicht unbedingt sofort heißt, dass man als Company dann auch innovativ ist, oder? Würdest du das teilen oder wie siehst du das?
Absolut. So die Besonderheit bei uns ist, dass wir natürlich sehr nah das Ohr an unseren Kunden haben und wir unsere Stärke daraus beziehen, dass wir sehr schnell die Anforderungen des Kunden dann verstehen oder auch in der Vergangenheit verstanden haben. Und dem Kunden da auch wirklich wertvoll in Form von Dienstleistungen aller Art dann helfen konnten. Und eine Stärke von einem erfolgreichen Entwicklungsdienstleister ist meiner Meinung nach auch dann, sich sehr schnell auf entsprechende spezifische Kundenbedürfnisse, auch Vorgehensweisen, auch auf eine Mentality bei den unterschiedlichsten Kunden einzulassen. Also das können wir sehr gut und haben da auch eine Fähigkeit entwickelt, sehr schnell entsprechende technologische Fähigkeiten zu adaptieren, die es da benötigt. Ist aber ein spannendes Thema, was du ansprichst, weil genau hier ist der Trade-off, ja, wo wir uns als Entwicklungsdienstleister auch dann die Frage stellen, bedeutet Innovation bei uns, dass wir hier Fast Follower sind, also sehr schnell entsprechend auf innovative Themen, die von unseren Kunden getrieben werden, dann reagieren können? Oder ist es eine Anforderung, auch mit wirklich neuen und innovativen Ideen auch Richtung Push mal auf den Kunden zuzugehen?
Ja, genau.
Und das ist ein ganz sehr, sehr spannendes Spannungsfeld im Bereich Dienstleistungen, vor allem im B2B-Bereich, wo wir dann zu 100% unterwegs sind.
Weil genau das ist ja, also ich meine, sagt ja schon der Name, Dienstleister heißt automatisch, du bist eigentlich erstmal reaktiv. Ne? Also du brauchst eigentlich Anforderungen von irgendjemandem erstmal. Und wenn man, glaube ich, natürlich was Innovatives machen möchte, zumindest im Markt, dann ist es ja schon so, dass du eher eigentlich proaktiv sein müsstest, um zu sagen, wir wissen, was der Markt will und nicht unbedingt, was eine einzelne Kundenanforderung ist. Ne? Ich meine, da ist ja quasi schon mal der wesentliche Unterschied. Warum habt ihr gemerkt, dass dann das Thema Innovation für euch eben wichtig ist? Also ihr könntet ja sagen, ja, solange wir reaktiv sind, solange wir die Kundenanforderungen gut treffen, solange wir uns inhaltlich mit spannenden Zukunftsthemen beschäftigen, ist ja alles gut, aber aus irgendeinem Grund habt ihr möglicherweise gesagt, das reicht nicht, sondern ihr müsst intern mehr dafür machen, mehr Anstrengungen machen, um da proaktiver zu werden.
Absolut. In der Vergangenheit, vereinfacht gesagt, war es sehr oft so, dass wir sehr starken Pull gehabt haben von unseren Kunden, die entsprechend unsere Unterstützung gebraucht haben, die wir dann auch liefern konnten. Das einzige Kriterium war ganz vereinfacht gesagt, vor allem können wir die Anforderungen zum Beispiel eines Lastenheftes in einer gewissen Zeit zu einem guten Preis entsprechend realisieren, um unsere Kunden bei ihren Entwicklungszyklen zu unterstützen. Wir merken aber, dass sich das in den letzten Jahren auch wendet. Ja? Dass es jetzt nicht nur ein Pull ist, das wir von Kundenseite erfahren, sondern unsere Kunden teilweise heute ja auch den Marktmechanismen unterworfen sind, auch nicht genau wissen, wo sie jetzt strategisch stehen. Stichwort Transformation in der Automotive-Industrie. Ja. Da wissen wir ja statt heute nicht, wo wir zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren stehen. Das war in der Vergangenheit vielleicht einfacher als These, hier einen klaren strategischen Blick zu haben. Wo bin ich denn in 10 Jahren? Und das merken wir natürlich auch, dass jetzt unsere Kunden vermehrt von uns auch proaktive Lösungsansätze fordern. Also nicht nur sagen, hey Bertrand, wir brauchen das von euch, könnt ihr das? Sondern Bertrand, wie würdet ihr denn hier vorgehen oder welche Lösungsansätze schlagt ihr denn vor, dass wir unsere Ziele dann als Endkunde dann erreichen, ja, wenn wir auf die Automobilhersteller zum Beispiel schauen. Ja, und das ist natürlich hier ein ganz anderer Ansatz, wo auch das Thema Innovation jetzt eine ganz neue Bedeutung von der Wichtigkeit oder auch von der Zukunftsfähigkeit von dem Dienstleister dann auch ausmachen wird.
Jetzt ist auch gerade so, wenn das Thema Innovation kommt, dann gibt es ja oft so dieses Wie, also wie mache ich das dann als Organisation und das war's, also was soll dann am Ende rauskommen? Und das ist ja gerade vom Gefühl her, früher war es einfach, da hat man gesagt, irgendwas physisches Produkt ist das quasi, das ist die Innovation oder so und jetzt ist es nicht mehr so klar, weil man halt die Digitalisierung eigentlich eine Verschiebung hat, dass der Wert zum Beispiel in der Kombination liegt oder nur in dem Digitalen oder dass man sagt, es liegt gar nicht mehr so sehr in einem Substitut, sondern es liegt zum Beispiel in einem Ökosystem oder es liegt in einem Geschäftsmodell an sich. Wie ist da euer Blick heute drauf? Was würdet ihr sagen, was ist dann für euch heute Innovation im Sinne des Was? Weil ich, so wie ich dich gerade verstanden habe, ist so, dass die Kunden ja dann schon möglicherweise ein Produkt oder eine Lösung erwarten, die dann schon out of the box mehr oder weniger da ist, oder? Also ist das Verständnis dann von Innovation von euren Kunden oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also das so wie du es beschrieben hast, kommt es immer mehr. Ja, und wir sehen das auch. Ich habe zum Beispiel heute in der Wirtschaftswoche einen Artikel gelesen, das German Engineering braucht ein Update.
Okay.
Und in einem Satz zusammengefasst, ich kann den Artikel wirklich nur empfehlen, ist die Message, dass das Physische und das Virtuelle, das Digitale nicht mehr zu trennen sind.
Richtig, ja.
Und so diese starke deutsche physische Engineering Skills hat dieser Artikel dann beschrieben, dass um da weiterhin auch erfolgreich zu sein, braucht es da eine Emotionalisierung und eine Emotionalisierung über das Thema Software.
Mhm.
Ja, und das sehen wir auch gerade, dass sich entsprechende Marktanteile verschieben oder auch Wertschöpfungsprozesse dann auch ändern. Und das tangiert uns wirklich in allen Dimensionen, ja, von unserem Geschäftsmodell, aber auch von der Art, wie wir dann auch arbeiten und die Wertschöpfung für unsere Kunden erbringen.
Das heißt, die Wertschöpfung heute oder in der Vergangenheit war oft, dass ihr zum Beispiel entweder nach Zeit wahrscheinlich abgerechnet habt, oder? Nämlich Engineering-Leistungen, oder dass ihr gesagt habt, es gibt gewisse Leistungspakete, die man pauschal beispielsweise vergütet hat oder nach einer gewissen Anforderung oder einem Lastenheft oder so. Und jetzt ist es immer mehr möglicherweise so, dass ihr eigentlich die Lösungen bereitstellt und die Lösung selber monetarisiert, oder? Also kann ich das so ungefähr verstehen, oder?
Absolut. Ich kann da auf ein Startup hinweisen, an dem wir gerade arbeiten. Das nennt sich Safe Supply. Da haben wir gemerkt, dass unsere Kunden hier eine Lösung brauchen für das Managen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes.
Ja.
Denken jetzt viele Leute, was hat denn das mit dem Automotive zu tun?
Ja?
Oder was hat es mit dem Entwicklungsdienstleister zu tun?
Mhm.
Wir haben eine Einheit, die sich mit dem Thema Logistik, Lieferketten entsprechend beschäftigt und dort halt über Lieferkettenanalysen, Dienstleistungen erbracht hat, wo der Kunde dann auch zufrieden war mit unserem Portfolio. Wir aber dann mit dem Kunden mal gesprochen haben und mit vielen Kunden gesprochen haben und dann einfach den Tenor bekommen haben, hey, wir sehen hier gerade unheimlich viele Herausforderungen. Wir wissen gar nicht, wie wir mit dem Thema Lieferkettengesetz in der Abkürzung genau umgehen sollen.
Mhm.
Und dann haben wir uns überlegt, hey, was könnten wir denn unseren Kunden proaktiv anbieten? Ja?
Mhm.
Ist es nicht mehr als jetzt eine verkaufte Engineering-Stunde oder ist es nicht mehr als jetzt ein verkauftes Projekt? Und versuchen hier jetzt momentan neue Wege zu gehen, indem wir hier eine toolbasierte Dienstleistung anbieten, um Unternehmen zu den ersten Schritt in das Thema Digitalisierung oder Automatisierung dann zu eröffnen und dann auch einfach über ganz andere Wertschöpfungsansätze für unser Geschäftsmodell sprechen.
Okay, du hast den Innovationsprozess ja vorher angesprochen. Du hast gesagt, genau, ihr habt den inzwischen entwickelt und, sagen wir, zumindest mal implementiert und etabliert. Ich meine, weiß jede Organisation, die einen Innovationsprozess hat. Auf dem Blatt Papier sieht es immer erstmal gut aus, macht es auch grundsätzlich Sinn. Die Frage ist, wie es gelebt wird, ne? Und ich könnte mir vorstellen, zumindest in Gesprächen von vielen Innovationsmanagern, dass das aufrechtzuerhalten und immer wieder die Awareness dafür zu schaffen, dass wir den haben und dass es sinnvoll ist und dass man das auch lebt, das ist natürlich schon eine große Herausforderung in jedem Unternehmen ist. Und jetzt ist es ja nochmal zusätzlich bei euch so, dass ihr ja schon besondere Fliehkräfte habt, dass wahrscheinlich Projekte ja grundsätzlich immer vorgehen. Also Kundenprojekte werden ja wahrscheinlich immer höher priorisiert, sodass mich schon mal interessieren würde, wie nimmst du das heute wahr? Also wie weit seid ihr da, dass das wirklich etabliert ist? Was sind da so die größten Hürden gewesen? Und wo steht ihr da eben heute auch?
Genau, du hast es absolut richtig angesprochen. So gerade bei uns als Dienstleister ist, wenn wir uns über das Thema Innovation Gedanken machen oder über das Thema Innovation sprechen, haben wir immer diesen Trade-off zwischen, nehme ich heute etwas Wertschöpfung heraus, um für Wertschöpfung für morgen dann vorzusorgen, was natürlich hier einen kurzfristigen Impact dann direkt auf unser Ergebnis hat, ja. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass wir uns auch für morgen wappnen müssen,
ja.
Aus den vorher auch genannten Gründen. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, jetzt schon auch im Konzern oder vor allem bei unserem Management dann auch angekommen. Es ist aber immer wieder notwendig und da hat auch der Innovationsmanager dann seine Daseinsberechtigung, das dann entsprechend immer wieder einzufordern, ja, und auch aufzuzeigen, welche Vorteile es denn hat, wenn ich heute, man spricht ja hier, wenn man das jetzt mit einem volkswirtschaftlichen Begriff hier dann benennt, also Verzichtskosten, Opportunitäten, ja, genau. Warum ich jetzt heute eine Opportunität eingehen sollte für morgen, um morgen einfach weiterhin auch erfolgreich zu sein, ja, auch wenn es vielleicht mein Ergebnis heute dann einfach dann schmälert.
Und wie schafft ihr das dann konkret auch abzunehmen? Also wie seid ihr vorgegangen, beziehungsweise wie habt ihr das dann auch geschafft, so einigermaßen zu verankern? Also gibt es da irgendwie besondere Absprachen? Habt ihr das in Form von Kampagnen gemacht, dass es für Mitarbeiter vielleicht leichter ist, da mal mitzumachen? Also was habt ihr versucht, um über diese Fliehkräfte hinaus oder wie du gesagt hast, Opportunitätskosten zu überwinden? Was tut ihr da alles dafür?
Also vor nicht allzu langer Zeit hat das Thema Innovation bei uns noch im Kleinen stattgefunden, sehr dezentral an unseren großen Standorten, ohne dass man eine klare Innovationsagenda hatte, woran der Konzern sich dann orientiert oder wo man dann auch hin möchte. Das haben wir erkannt und haben dann so die erste große für uns dann Prozessinnovation eingeführt, dass wir den Innovationsprozess standardisiert und auch somit zentralisiert haben, um so dann zu versuchen, dann natürlich hier ein Angebot zu schaffen, ein Angebot, das dann aber auch transparent ist, weil es ist natürlich hier, also wir als Innovationsmanager haben ja auch mit endlichen Ressourcen zu kämpfen, müssen damit auch umgehen, gibt aber sehr viele tolle Ideen. Ja, und hier ist es ganz wichtig, dass der Konzern zunächst mal über diese Ideen in Kenntnis gesetzt wird, dass wir wissen, was in unseren einzelnen Businessbereichen an unseren Standorten für Themen laufen und dann hier immer wieder zu hinterfragen und immer wieder zu adressieren, zahlt es auf unsere strategische Agenda als Gesamtkonzern ein.
Ja.
Auf der anderen Seite dann auch hinsichtlich den Mitarbeitern hier ein transparentes Vorgehen zu geben, wo jeder wirklich die gleichen Chancen hat, egal in welcher Position er bei uns ist, wenn die Idee gut ist, dann wird die gefördert. Ja. Und diese Transparenz und dieses zentrale Angebot auch mit einer methodischen Unterstützung seitens unserem Innovationsteam, um auch diesen Innovationsframework zu bieten, das haben wir vor ein paar Jahren dann erkannt und haben uns jetzt da auf die Reise gemacht und schon einige Runden gedreht, lernen da aber auch ständig noch dazu, wie wir den Prozess verbessern. Also du hast es richtigerweise gesagt, ein Standard-Innovationsprozess, ein Stage-Gate-Prozess sieht sehr einfach aus. Man hat jetzt hier einen Funnel und seine verschiedenen Gates und irgendwann kommt hier die erfolgreiche Innovation raus. Also so einfach ist es nicht. Da braucht es schon sehr, sehr viel mehr.
Ja. Ich meine, wie du sagst, und ich glaube, das finde ich immer das Spannende, dass viele das so lehrbuchartig dann erstmal abmalen und denken, damit ist die halbe Arbeit getan. Dabei ist das ja wirklich ein absoluter Mikrobaustein, mal überhaupt eine Vorstellung zu haben. Und meistens, wie gesagt auch schon, es wird ja nicht so gelebt. Also allein sowas zu standardisieren und solche Gates zu definieren und irgendwie auch zu sagen, man hängt da irgendwelche KPIs dran, wo man sagt, schießen wir dann ein Projekt ab oder nicht? Oder ist man nicht vielleicht manchmal ehrlicherweise froh, dass überhaupt eine Idee kommt, weil die Mitarbeiter ja dann doch bis Arbeit bis oben hin voll sind und dann vielleicht auch sagen, sie haben gar nicht die kognitive Kappa, um jetzt dann noch irgendwo ein Ideenformular auszufüllen und dann zu sagen, ich treibe das mal bis zu einem gewissen Level, dass ich dann auch Support vom Innovationsmanagement bekomme. Also ich meine, wie nimmst du das wahr von der Akzeptanz der Mitarbeiter? Ich meine, es gibt ja so Studien, die sagen, so dieses intrapreneuriale Potenzial in Unternehmen, je nach Land, liegt da irgendwie, keine Ahnung, zwischen 2 und 6%. Das ist, glaube ich, auch, teile ich auch die Erfahrung. Also bei Unternehmen, die wir begleitet haben, ist es tatsächlich so, dass so viele Mitarbeiter melden sich dann auch. Natürlich steigen auch ganz viele Mitarbeiter im Prozess aus, muss man auch ehrlicherweise sagen. Welche Erfahrung habt ihr da so gemacht? Gerade mit Ingenieuren, die ja schon sehr fuchsig sind und findig sind, denen vielleicht manchmal das betriebswirtschaftlich so ein bisschen dann auch fehlt oder die das unterschätzen. Also was sind das so für Leute, die sich da melden und wen schleust ihr da so durch?
Ja, also bei uns melden sich wirklich Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Hierarchieebenen. Also der Innovationsprozess ist grundsätzlich bei uns für alle geöffnet. Wir haben das so organisiert, dass es Aufrufphasen gibt, die zu festen Zeiten in einem Jahr dann erfolgen, haben da auch rumexperimentiert, ob wir gewisse Themenfelder vorgeben oder ob wir hier wirklich die Leute mit ihren Ideen kommen lassen und haben dort auch sehen da auch ein sehr, sehr großes Potenzial drin, da wir als Entwicklungsdienstleister hier Kolleginnen und Kollegen wirklich in den verschiedensten Branchen bei den verschiedensten Kunden haben.
Ja.
Und wir hier ein sehr, sehr großes Potenzial für Themen sind, die entsprechend relevant sind.
Ja,
für einen Kunden für seine Branche, aber idealerweise auch, wenn man das jetzt mal mit dem Thema Skalierung weiterdenkt, dass man so ein Thema dann auch auf weitere Branchen skalieren kann. Von der Akzeptanz her ist es sehr, sehr spannend. Da haben wir jetzt auch schon einmal versucht, über eine Abschlussarbeit mal in eine Analyse zu gehen. Da haben uns die Rückmeldungen das Bild gezeigt, ja, also es ist super, dass es jemanden gibt, der das Thema Innovation in so einem Konzern aufnimmt, dass es ein transparentes Vorgehen gibt, Innovation dann gemacht und auch bewertet werden soll in einem Konzern. Auf der anderen Seite, da wir jetzt diesen zentralen Innovationsprozess jetzt für die Geschichte von Bertrand wirklich noch nicht sehr lange implementiert haben, gibt es natürlich auch immer mal wieder hier, ich würde nicht sagen Konflikte, aber entsprechend hier einfach Diskussionen, warum jetzt hier zentralisiert wird und die Verantwortlichkeit jetzt nicht lokal bei den entsprechenden Fachbereichen liegt.
Ja, klar,
nachvollziehbar. Hier versuchen wir aber ganz klar zu sagen, hey, wir wollen jetzt euch nicht tangieren oder euch behindern, sondern wir wollen euch enablen, eure tolle Idee erfolgreich auf den Markt zu bringen. Weil dann sprechen wir ja per se dann per Definition von einer Innovation.
Korrekt,
also eine Neuheit reicht da nicht, das gehört ja immer noch der wirtschaftliche Erfolg dazu.
Richtig,
ja. Und da kommen dann wir ins Spiel, weil es schon immer wieder eine Herausforderung ist, so diese ingenieurhafte Begeisterungsfähigkeit ja nicht zu bremsen, aber darauf zu lenken, hey, wie bekommen wir sowas auch wirtschaftlich erfolgreich hin?
Abgebildet,
ja. Und hier lernen wir wirklich ständig und stetig dazu, versuchen das über permanentes Feedback dann von unseren Innovationsteams, die dann auf die Projekte projektiert werden, dann einfach einzufordern und uns dann auch jederzeit zu hinterfragen, wie wir unser Sparring entsprechend für die Innovationsthemen aufstellen.
Würdest du, oder was würdest du sagen, sind dann die größten Unterschiede zwischen dem Produktunternehmen und Dienstleistungsunternehmen, wie man, sag ich mal, die Innovation ermöglicht? Also ist es, dass ihr besonders viel Sparring dann schon quasi in die Vorleistung bringen müsst und vielleicht den Leuten gar nicht so viel Zeit geben könnt, selber die Erfahrung zu machen, weil das halt einfach nicht geht, weil Zeit halt super knapp ist? Oder sagt ihr auch vielleicht, ihr gibt gewisse, du hast von Innovationsthemen gesprochen, die ihr vorgibt, versucht ihr auch den Innovationsraum vielleicht stellenweise ein bisschen enger zu machen, damit man nicht irgendwie was viel zu Großes macht, was man am Ende eh nicht realisieren kann. Also was sind da so die Stellhebel, die man hat, wo man halt einfach als Dienstleister, ja, ich will nicht sagen Nachteile, aber es sind halt einfach andere Herausforderungen. Also wie kann man da die Stellhebel, oder welche Stellhebel ihr konkret da auch anwendet?
Ja, also ein Stellhebel, den wir ganz klar ausprobiert haben, war den Innovationsgedanken eher enger zu halten, hier entsprechende Themenfelder zumindest vorzugeben, um auch aufzuzeigen, hey, um was geht es denn bei unseren Innovationsprogrammen? Gerade auch mit dieser Frage, sind wir Fast Follower oder sind wir hier auch mal Richtung Innovation Push unterwegs, auch mal was Radikales mal zu wagen und auf den Markt zu bringen? Da gibt es für den Dienstleister glaube ich, mein Credo hier einfach Learning by Doing. Ja. Wirklich die Erfahrungswerte dann zu sammeln und auch zu schauen, was funktioniert. Ist es besser, ein Innovationsfeld enger zu fassen oder eher weiter zu fassen, auch mit der Gefahr, dass entsprechend Themen aufkommen, die jetzt nicht auf die strategische Agenda passen. Wobei wir hier auch immer über einen verschiedenen Review, den wir eingeführt haben, da versuchen, auch verschiedene Perspektiven dann einfließen zu lassen bei der Bewertung, wo man dann auch mal erkennt, okay, so wie wir das bei dem Thema Safe Supply gemacht haben, ist jetzt keine Kernkompetenz das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber tangiert uns schon, weil es unsere Kunden tangiert.
Ja,
und können wir hier nicht die Stärke von Bertrand nutzen, eine Lösung anzubieten, die unseren Kunden hier weiterhilft und sie dann einfach befähigt, in ihrem Geschäft erfolgreich zu sein? Vielleicht jetzt nicht in einem Entwicklungsprojekt für eine Entwicklung von einem Auto, aber bei einem Angebot von einem Tool beziehungsweise einer Beratungsdienstleistung im Bereich der Nachhaltigkeit.
Okay. Wenn wir uns dann auch nochmal vielleicht dann das Ergebnis anschauen, was würdest du sagen, wie viele Sachen habt ihr schon da durchgeschleust, wo man sagt, okay, die sind eigentlich ganz spannend oder ja, die könnten eine Innovation sein, weil das wird ja am Ende doch eigentlich ein Bruchteil sein, wenn man wahrscheinlich ganz ehrlich ist. Wahrscheinlich, Ideen gibt es viele, gibt auch wahrscheinlich viele, die man die ersten Phasen so treiben kann, die getrieben werden und dann gibt es natürlich diverse Gründe, warum man das vielleicht dann auch aussortiert. Du hast vorhin den Strategy Fit angesprochen, gibt Leute, die dann doch vielleicht mal in einem Projekt sind, wo das dann einfach nicht geht, dass sie daran weitermachen können. Selbst wenn sie vielleicht die Zeit bekommen, merken sie halt, das geht einfach nicht, weil das Projekt das einfach erfordert. Also was würdest du sagen, wie viele Projekte schafft man dann wirklich auf ein gewisses Level, wo man dann auch tatsächlich mal ansatzweise von Innovation sprechen kann? Also wie viele habt ihr da ein, zwei, weiß ich nicht, drei Projekte in der Vergangenheit mal hingeschoben oder ist es mehr? Also wie, wie würdest du das sehen?
Also da reihen wir uns ganz klar in die Statistik ein. Kennt man ja bei den verschiedensten Auswertungen, dass die wenigsten Projekte es dann schaffen, dass das in einem niedrigen 1% ja. Stellenbereich dann ist. Ich würde sagen, wir haben es bisher geschafft, zumindest zwei oder drei Themen dann auch dann nach außen auf den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen.
Cool, ja.
Und da hoffen wir natürlich hier in Zukunft mindestens genauso erfolgreich zu sein, wenn nicht noch erfolgreicher. Hängt natürlich auch ab, wie sich der Konzern dann committet, welche Art von Innovation er zulässt. Ja, ist es dann entsprechend eine Dienstleistungsinnovation oder was wir jetzt im Kleinen mit einer Dienstleistungsinnovation gekoppelt mit einer Produktinnovation für das Safe Supply dann versuchen, das auch mal größer zu denken. Ich glaube, da wird man einfach auch noch viel lernen und dann hoffentlich auch erfolgreiche Piloten haben, die einfach zeigen, hey, das kann funktionieren. Und es macht vielleicht auch Sinn, mal über eine Adaption des Geschäftsmodells nachzudenken. Und da versuchen wir einfach, das in alle Richtungen so transparent wie möglich zu gestalten, sei es hinsichtlich unserer Führungskräfte, unserer Mitarbeitenden, aber auch unserem Management, um so das Bestmögliche von den Konzernen rauszuholen.
Hattet ihr sogar auch schon den Case bei den Innovationsprojekten, die ihr gemacht habt, dass eben das, was du vorher angesprochen hast, dass man eben auch das nutzt, was ein Dienstleister auszeichnet, dass ihr eben einen Einblick in viele Branchen habt und ja einen leichten Zugang eigentlich zu Kunden habt. Ne? Weil das ist immer der Vorteil von Dienstleistern wiederum, ihr seid ja ganz nah an den Problemstellungen des Kunden dran. Ein Produktunternehmen hofft natürlich immer, dass das Produkt einigermaßen passt, aber im Detail weiß man manchmal gar nicht, wie der Kunde das dann tatsächlich einsetzt. Ja, ich klammer jetzt mal die digitalen Produkte aus, weil da kriegst du natürlich die Daten. Aber wie würdest du das beschreiben, diese Nutzung über mehrere Branchen oder verschiedenste Kundensegmente hinweg? Ist euch das bei den Themen schon so gelungen, dass ihr sagt, das sind Themen oder Innovationen, die auch wirklich übertragbar sind auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Kunden? Ist das quasi entweder eine Grundanforderung an Innovation bei euch intern im Prozess oder ist es eher ein zufälliges Produkt, sage ich mal, im Rahmen des Prozesses, dass man irgendwann feststellt, hey, das ist schon mal ein guter Use Case, aber eigentlich wäre es noch cooler, jetzt irgendwie noch zwei, drei vielleicht zu finden und jetzt gehe ich nochmal los und suche. Also wie würdest du das beschreiben?
Als wir mit unserem Innovationsprozess gestartet sind, war das Thema Nutzung für verschiedene Branchen oder ein Multibranchenansatz, um das auch zu skalieren, hier eher so eine beiläufige Anforderung. Mittlerweile schauen wir da sehr stark drauf, weil wir auch genau das möchten, dass zum Beispiel auch unsere Business-Einheiten drüber nachdenken, hey, wenn ich jetzt mit dem Thema hier auf den Markt gehe oder wenn ich drüber nachdenke, das Thema zu entwickeln, welchen Impact hat es denn auf unsere anderen Business-Bereiche?
Ja,
um einfach hier von diesem Klein-Klein-Denken wegzukommen, um auch mal größer zu denken.
Vielleicht da auch gegen Ende zu kommen. Jetzt ist es ja auch, KI ist ja in aller Munde und ich glaube, das ist schon faszinierend, was man da heute auch machen kann. Und ich meine, alle wissen, klar, wenn ich KI selber einsetze, dann macht es uns alle produktiver. Viele sprechen natürlich davon, dass auch ganze Dienstleistungen möglicherweise dann ersetzt werden, weil sie einfach automatisiert abgebildet werden, gerade im kreativen Bereich. Aber man sieht es ja doch auch im Engineering-Bereich stellenweise ja auch schon, dass da eine sehr faszinierend ist, dass KI manchmal auf Lösungen kommt, wo vielleicht ein Ingenieur gar nicht so unbedingt drauf gekommen wäre. Spielt das für euch dann auch eine übergeordnete Rolle? Gibt es da auch eine enge Verzahnung zu den Innovationsthemen? Oder sind quasi alle Innovationsthemen am Ende jetzt aktuell dann irgendwann auch KI-Themen? Also wie würdest du da die Zuordnung auch irgendwie zwischen KI und Innovation sehen?
Also das Thema, also das haben wir absolut auf dem Schirm, das sehen wir auch. Wir nehmen das aber eher nicht als Bedrohung wahr, sondern als Chance.
Ja.
Hier über zum Beispiel die Nutzung von KI-Technologie hier ein einzigartiges Erlebnis zu machen.
Ja, genau.
Also wenn wir jetzt auch im B2B-Bereich sind, wie wir unseren Kunden hier eine bestmögliche Dienstleistung anbieten. Ja. Und ich glaube, Und dafür plädiere ich auch, dass man hier Technologien wie künstliche Intelligenz hier nicht per se dann als Bedrohung sieht, sondern sich überlegt, wie kann ich die Potenziale nutzen? Mhm. Und da sehe ich sehr viele Potenziale, gerade bei der Unterstützung im Entwicklungsbereich. Und da werden wir natürlich jetzt für die kommenden Themen, die wir behandeln werden, ein verstärktes Augenmaß drauflegen.
Mhm. Was siehst du noch? Also was glaubst du, wie sich auch Innovation einerseits bei euch, aber andererseits auch generell im Markt, wie wird sich das weiter verändern? Ich meine, klar, KI, das ist, glaube ich, offensichtlich. Aber was sind noch Themen für die nächsten, sagen wir mal, 18 Monate, wo du ganz stark auch drauf schaust, dass ihr euren Innovationsprozess darauf irgendwo ausrichtet? Also was sind das so Sachen, worüber du dir da viel Gedanken machst? Wie verändert sich Innovation auf einer Metaebene?
Ich finde da einen aktuellen Report sehr spannend. Das zum Beispiel sieht man es ja auch am Thema Design Thinking, was momentan weiterentwickelt wird. Design Thinking entwickelt sich ja jetzt zum Thema System Thinking.
Ja.
Und hier sieht man ja ganz genau, wohin es geht, also in Systemen zu denken.
Ja.
Und ich glaube, hier ist es auch eine Herausforderung, auch für Innovationsmanager, in so eine systematische Denkweise auch reinzukommen, um auch als Sparringspartner für Innovation in der Organisationseinheit hier den Brückenschlag oder das Enablement zu machen, wie ich dann über Systeme in eine gewisse Skalierung dann reinkomme.
Ja, ja.
Und damit beschäftige ich mich persönlich momentan sehr viel und ich denke, das wird auch eine grundlegende Veränderung bedeuten, wie ich Innovationen hervorbringe, entwickle und dann auch erfolgreich umsetze.
Finde ich extrem spannend. Das ist ja dann also wahrscheinlich auch sehr nah an dem Thema Innovationsökosysteme, ne? Netzwerke.
Absolut.
So, also wie kann ich selber vielleicht sowas schaffen, aber wie kann ich auch Teil davon sein oder wo fließt da wie die Wertschöpfung? Da vielleicht noch echt abschließende persönliche Frage. Wie bereitet man sich darauf vor, beziehungsweise wie entwickelt man sich selber als Innovationsmanager weiter, indem man halt wirklich von dieser, ich sag mal sehr, ich erinnere noch kürzlich, ne, so vor ein paar Jahren eigentlich noch, von dieser sehr design-thinking bunten Welt, kreativen, scheinbar kreativen Welt mit Klebezetteln und sehr personenzentriert, sage ich mal, ja, oder human-centric, wie kommt man da quasi aus eigener Kraft Richtung systemisches Denken? Also was hat dir da geholfen? Hast du, weiß nicht, viel gelesen oder hast du selber irgendwelche Workshops mal gemacht, wo du getestet hast, ob da gewisse Methoden helfen oder wie schafft man es selber als Innovationsmanager, sich da so weiterzuentwickeln?
Ja, du hast ja mit der OMM Solution auch mal ein Bild erzeugt hier über den Innovationsmanager, welche Skills er haben sollte.
Ja.
Und hier war ja ganz klar auch eine gewisse Offenheit, ja, und eine Bereitschaft hier, sich auch ständig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist hier eine zentrale Voraussetzung, um auch so das Thema auch leben zu können und auch zeigen zu können, hey, Innovation ist was Tolles. Und ganz klar einfach hier über das Thema am Puls der Zeit bleiben, zu schauen, hey, was gibt es? Da hilft zum Beispiel auch euer Newsletter sehr, den ich natürlich ja auch bekomme.
Danke,
und
danke.
Den regelmäßig dann durchlese mit sehr großem Interesse. Auf der anderen Seite auch das Thema einfach Networken. Ja. Networken dann auch wirklich mit verschiedensten Playern in dem Kontext auch im Kontakt zu bleiben. Das glaube ich auch heute denn je sehr, sehr wichtig, einfach ein gutes Netzwerk zu haben und auch mal über vielleicht Grenzen, Landesgrenzen dann hinauszuschauen und zu schauen, hey, wie machen das denn andere Kulturen? Ja? Oder wie machen das andere Weltregionen? Ja?
Ja.
Bedeutet Design Thinking für die genau dasselbe? Also auf dem Papier natürlich.
Ja, ja, ja.
Es gibt ja eine Vorgehensweise, aber wie wird es gelebt? Oder was sind da auch entsprechende Ausprägungen davon? Und das kann ich jedem nur empfehlen, da einfach am Puls der Zeit und offen zu bleiben. Ja? Weil es entwickelt sich ganz klar auch im Innovationsbereich einiges momentan nach vorne.
Absolut. Manuel, super spannend. Danke für die Einblicke heute. Ich glaube, es ist rübergekommen, was für eine Besonderheit man da auch hat als Entwicklungsdienstleister, dass es mal besondere Herausforderungen sind, aber auch spannend, wie ich von dir höre, wie man sich dann auch als Innovationsmanager selber dann auch nochmal weiterentwickeln muss, zwangsläufig, weil dich die Innovationsthemen auch verändern. Und da schließt sich natürlich der Kreis auch mit der Volkswirtschaft, weil Systeme muss ich natürlich auch auf gewisse Ebenen nach oben gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gedanklich sein eigenes Unternehmen dann zu verlassen, um mal überhaupt zu verstehen, was passiert denn noch außerhalb von einem. Ne? Also ich glaube, das ist immer das, dass man eigentlich, oder die größte Herausforderung sehe ich da immer, dass man über diese verschiedenen Ebenen kognitiv sich bewegen muss, ne? Von total Meta bis eben super Mikro zum Teil. Von daher sehr, sehr spannend, was du uns heute mitgeteilt hast. Und ja, ich freue mich auch weiterhin im Austausch zu bleiben, speziell über das Thema Systematic Thinking oder systemisches Denken auch. Und ja, ich würde sagen, alles Gute euch weiterhin beim Innovieren und dann bis ganz bald.
Martin, vielen Dank. War mir eine Ehre, heute hier zu sein und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.